Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten. Die Erinnerung an die Studentenbewegung ist noch ziemlich frisch. Jedenfalls bei vielen, die heute um die 60 oder älter sind. Senioren kriegen sich heftig in die Haare, wenn das Gespräch auf 1968 kommt. Auf die Frage, auf welcher Seite standst du damals? Hast du mitdemonstriert oder nur zugeschaut? Und hast du am nächsten Tag die Hetztiraden in der Springerpresse gelesen?
Auch wenn der Höhepunkt der Studentenbewegung schon Jahrzehnte her ist, für ein abgewogenes historisches Urteil über ihre Ursachen, ihre Bedeutung und Wirkung ist es fast noch zu früh. Denn was die Studenten damals umtrieb, war keineswegs nur die politische Auseinandersetzung um den Vietnamkrieg oder um den Muff unter den Talaren. Es war auch ein Ansturm der jungen Generation gegen die Tabus der Gesellschaft. In puncto Sex, Herrschaft der Männer und Verdrängung der deutschen Vergangenheit.
Kurz gesagt, die Zeit der Studentenbewegung war auch ein Kampf der Kulturen.
Mama, sollst doch nicht um deinen Jungen weinen.
Was als Studentenbewegung bezeichnet wird, war in Wirklichkeit eine Vielzahl von Bewegungen, die aber zwei Dinge gemeinsam hatten. Sie waren allesamt links, auch wenn es heftigste Debatten unter den einzelnen Gruppierungen gab, was denn wirklich links sei. Und sie waren nicht auf Studenten beschränkt, obwohl diese überwogen. Auch Schüler, Lehrlinge und eine nicht unbeträchtliche Zahl von Erwachsenen ordneten sich ihr zu.
Studentenbewegungen hatte es schon früher in Deutschland gegeben. Sie waren aber rechts- und vaterländisch gewesen, bis auf eine, die bereits 150 Jahre zurücklag. Die Rebellion der Burschenschaftler, die 1817 aus Enttäuschung darüber, dass ihnen der Staat die Freiheitsrechte der Französischen Revolution verwehrte, auf die Wartburg zogen und die Symbole der alten, ständischen und absolutistischen Ordnung verbrannten. Aufgrund der Karlsbader Beschlüsse wurden anschließend die Burschenschaften verboten, alle Universitäten streng bewacht, sympathisierende Professoren bespitzelt und hunderte Studenten relegiert und verhaftet.
Spätere Studentengenerationen zeigten sich dagegen vor allem staatstragend. Die Mehrzahl der Studenten verhielt sich unpolitisch. Soweit Studenten überhaupt politisch aktiv wurden, dominierten an den deutschen Universitäten Republikfeinde und Nationalisten. So war es in der Weimarer Zeit. Im März 1933 ging die antidemokratische Saat auf, als Studenten auf dem Opernplatz in Berlin Bücher von Heinrich Mann, Sigmund Freud, Heinrich Heine und Kurt Tucholsky verbrannten.
Die jungen Männer und wenigen Frauen, die nach 1945 ihr Studium begannen oder nach Dienst in der Wehrmacht und Gefangenschaft fortsetzten, zogen vor allem eine Lehre aus der jüngsten Vergangenheit: sich nicht politisch engagieren. Wie ihre Eltern gerieten sie in den Sog des Wiederaufbaus und des Kalten Krieges. Und wie ihre Eltern ersetzten die meisten die Vergangenheitsbewältigung durch den Blick nach vorn. Man floh aus der Politik, um sich ungestört eine gesicherte private Existenz aufbauen zu können.
Ach, das könnte schön sein. Ein Häuschen mit Garten, in dem ich und Frauchen unsere Rosen begießen.
An dieser Konformität der überwiegenden Mehrheit der Studenten mit der Gesellschaft änderte sich bis Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre kaum etwas. Zogen sie einmal demonstrierend durch die Straßen, dann hielt das auch ein Großteil der Bevölkerung für notwendig. Beim Ungarnaufstand oder beim Mauerbau.
Eine von Jürgen Habermas an der Frankfurter Universität durchgeführte Untersuchung ergab noch 1957, dass zwei Drittel der Befragten als weitgehend unpolitisch eingestuft werden mussten. Dass auf jeden demokratisch eingestellten Studenten zwei kamen, die deutlich staatsautoritäre Standpunkte vertraten. Rund 30% aller männlichen Studenten waren Mitglieder in Verbindungen mit fragwürdiger Tradition.
Einzelne Studentengruppen brachen bereits Ende der 50er Jahre aus den Oasen akademischer Ruhe aus. Den Anfang machte der SDS, der Sozialistische Deutsche Studentenbund. Ihm waren schon 1955 auf Betreiben des Bundesinnenministeriums die Mittel aus dem Bundesjugendplan gestrichen worden, weil er sich in Übereinstimmung mit der SPD aktiv am Kampf gegen die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik beteiligt hatte.
Als die SPD sich 1958 von der Anti-Atom-Bewegung lossagte und ein Jahr später das Godesberger Programm verabschiedete, in dem sie dem Sozialismus abschwor und die Westbindung anerkannte, kam es zur Entfremdung zwischen SDS und Partei. Während die Mutterpartei sich von den Vätern des Marxismus lossagte und ihren Wandel zur Volkspartei erklärte, reagierte der SDS mit einer Rückbesinnung auf Marx und Engels und bezog dabei auch neuere linke Theoretiker wie Horkheimer, Habermas, Adorno und Marcuse mit ein, allesamt Autoren, mit denen weder die alte noch die gewandelte SPD viel anzufangen wusste.
Es kam zum Bruch. Im November 1961 beschloss die SPD die Unvereinbarkeit einer Mitgliedschaft in SDS und SPD. Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands hatte einen weiteren Beweis ihrer politischen Läuterung erbracht. Unter dem Druck der öffentlichen Meinung näherte sie sich außen- und innenpolitisch der Adenauer-Erhard-Politik an, um aus der Opposition herauszukommen. Der Sozialistische Deutsche Studentenbund, SDS, richtete seine Fundamentalkritik von da an gegen die Politik aller herrschenden Parteien, auch gegen die einstige Mutterpartei.
Es gibt eine lange Tradition der Parteien, in der sozialdemokratischen, der konservativen, der liberalen Parteien. Ohne die jetzt geschichtlich aufzurollen, haben wir nach 1945 eine sehr klare Entwicklung der Parteien, wo die Parteien nicht mehr Instrumente sind, um das Bewusstsein der Gesamtheit der Menschen in dieser Gesellschaft zu heben, sondern nur noch Instrumente, um die bestehende Ordnung zu stabilisieren, einer bestimmten Apparatschicht von Parteifunktionären es zu ermöglichen, sich aus dem eigenen Rahmen zu reproduzieren und so also die Möglichkeiten, dass von unten Druck nach oben und Bewusstsein nach oben sich durchsetzen könnte, qua Institution der Parteien schon verunmöglicht wurde. Ich meine, viele Menschen sind nicht mehr bereit, in den Parteien mitzuarbeiten, und auch diejenigen, die noch zur Wahl gehen, haben ein großes Unbehagen über die bestehenden Parteien. Und jetzt bauen sie noch ein Zwei-Parteien-System und dann ist es endgültig vorbei.
Rudi Dutschke war bis zum Attentat auf ihn im April 1968 der vielleicht wichtigste, sicher aber der bekannteste Wortführer von SDS und Studentenbewegung. Aufgrund seiner langen Haare, der dunklen Augen und der fast atemlosen Sprechweise war es vor allem den Zeitungen des Axel Springer Verlags ein leichtes, ihn als Fanatiker zu brandmarken und ein Bild von ihm zu zeichnen, das diesen politischen Denker in die Nähe eines Rasputin rückte. Manchen Bürgern galt er als Volksfeind Nummer eins.
Anfangs stand der Protest gegen die Studienbedingungen im Mittelpunkt der Bewegung. Durch Straffung der Studienpläne war die Durchlaufgeschwindigkeit an den Universitäten und an den neu gegründeten Fachhochschulen erhöht worden, um den steigenden Bedarf der Wirtschaft an technisch hochqualifiziertem Personal zu decken. Diese Unterwerfung unter ökonomische Zielsetzungen verstärkte bei vielen Studenten den Eindruck, nicht ernst genommen zu werden. Weder Universität noch Gesellschaft waren offenbar bereit, sie als politisch Erwachsene zu akzeptieren. Um sich Gehör zu verschaffen, mussten sie zu anderen Mitteln greifen.
Sie begannen, hochtönende Ideale mit der Wirklichkeit zu vergleichen. Waren nicht unter den Professoren viele, die ihre Nazi-Vergangenheit erfolgreich unter den Teppich gekehrt hatten? Und noch viel mehr, die mitgeschwommen waren, ohne Widerstand zu leisten. Ergo forderten die Studenten eine kritische Reflexion der Rolle von Universität und Wissenschaft in Gesellschaft und Demokratie. Die Universitäten waren nach ihrer Auffassung keine Inseln der Seligen, sondern mussten sich der Wirklichkeit stellen, die allenthalben Züge von Ungerechtigkeit, Unterdrückung und Unfreiheit aufwies.
Ausgestattet mit dem Rüstzeug, das ihnen Soziologie und politische Wissenschaften an die Hand gaben, stellten die Studenten vor allem eine Frage: Wo wird Macht ausgeübt, die nicht gerechtfertigt ist?
Welchen Herrschaftsverhältnissen ist ein Arbeiter am Fließband unterworfen?
Was legitimiert die Macht des Arztes über seine Patienten in der Psychiatrie?
Wo wird der Einfluss großer Zeitungsverlage zur Gefahr für die Demokratie?
Welche Gruppierungen und Verbände beherrschen jenseits parlamentarischer Kontrolle den Staat?
Was berechtigt die Bundesrepublik, die dem Militarismus und Nationalsozialismus abgeschworen hat, eng mit Unterdrückungssystemen zusammenzuarbeiten?
Griechenland, Spanien und Portugal, heute Mitglieder der Europäischen Union, waren damals Diktaturen. Frankreich stand in den 60er Jahren unter der staatsautoritären Führung von General de Gaulle. In Südafrika hielten weiße Rassisten die schwarze Bevölkerungsmehrheit mit Apartheidpolitik nieder. Auch in den USA wurde Rassentrennung praktiziert. Bis Mitte der 60er Jahre war es jedem Afroamerikaner verboten, sich neben einen Weißen zu setzen. Ob in der Schule, im Bus oder auf einer Bank im Park. Die demokratischen Staaten des Westens machten gemeinsame Sache mit Diktatoren, sofern diese nur eines unterließen, sich auf die Seite der Kommunisten zu schlagen. In Vietnam führten die USA deshalb im Namen der Freiheit einen erbitterten Krieg.
Bei der deutschen Studentenbewegung handelte es sich keinesfalls um eine isolierte, quasi nationale Erscheinung. Der Protest flammte an weit voneinander entfernten Orten fast zugleich auf. Von Berkeley aus erfasste er die Sorbonne, Rom, Berlin und Dutzende anderer Universitätsstädte des Westens, erreichte auch Warschau und Prag. Doch dort erstickte der Polizeiapparat den Aufruhr schnell.
Mit der Bildung der Großen Koalition aus SPD und CDU-CSU im Dezember 1966 brachen die Hoffnungen der westdeutschen Studenten auf eine Neuorientierung der seit Kriegsende weitgehend restaurativen Innen- und Außenpolitik zusammen. Die Bereitschaft der SPD, zugunsten der Mitgestaltung der Politik auf ihre Oppositionsrolle zu verzichten, zerstörte den letzten Rest des Vertrauens, das selbst radikalisierte Studenten in die repräsentative Demokratie gesetzt hatten. Rudi Dutschke rief zum Aufbau einer außerparlamentarischen Opposition auf. Statt sich mit deren Kritik und Forderungen inhaltlich zu befassen, rief die deutsche Mehrheitsgesellschaft nach dem Staat und übertrug die Auseinandersetzung mit dieser APO der Polizei.
Mithilfe von Demonstrationsverboten und Verhaftungen sogenannter Rädelsführer, die sich nicht daran hielten, versuchte die Polizei, den Protest in den Griff zu bekommen und bewirkte das Gegenteil. Die APO gewann an Zulauf. Das Handeln der Staatsgewalt schien ihrer Analyse von den Bütteln des Unterdrückungsapparats Recht zu geben. Dann der 2. Juni 1967.
Wenige Minuten, nachdem der Schah von Persien als Staatsbesucher seinen Platz in der Berliner Oper eingenommen hatte, um Mozarts Zauberflöte zu genießen, begann die Polizei eine generalstabsmäßige Jagd auf Demonstranten. Der Theologiestudent Benno Ohnesorg wurde von einem Polizisten erschossen. Die Staatsmacht hatte damit das Gewalttabu durchbrochen.
Statt innezuhalten, heizten die Boulevardzeitungen des Springer-Konzerns überall in der Bundesrepublik und in West-Berlin die Stimmung gegen protestierende Studenten an. Die Gewalt eskalierte. Die nach dem 2. Juni ins Auge gefasste Zusammenarbeit zwischen Sozialisten, Sozialdemokraten, liberalen Gewerkschaften, Christen und der liberalen Presse zerfiel, bevor sie sich vertiefen konnte. Viele wollten den Weg gewaltsamer Aktionen nicht mitgehen, den einzelne studentische Gruppen vorschlugen.
Die Militanz studentischer Aktionen garantierte diesen zwar Schlagzeilen in der Presse, verdrängte aber deren Ziele aus dem Bewusstsein der Öffentlichkeit. Selbstkritische Diskussionen, differenzierende Analysen verloren sich im Getümmel mit Polizei und Gerichten.
Im Februar 1968 versuchten Studenten in Freiburg ein Gefängnis zu stürmen, um Kommilitonen zu befreien, und wurden selbst verhaftet. Verhaftungen nach Demos in Frankfurt, Kiel, Bonn, Tübingen, Göttingen, Saarbrücken und Berlin. Berlins regierender Bürgermeister Klaus Schütz gab die Linie des staatlichen Handelns vor.
Wir sind entschlossen, nicht zuzusehen, dass an Universitäten kriminelle Handlungen zumindest angeregt, wenn nicht sogar gefördert und eingeleitet werden.
Nach einer weitgehend friedlichen Demonstration im Anschluss an den Vietnamkongress forderte Bürgermeister Schütz im Verein mit CDU, SPD und Gewerkschaftern zu einer proamerikanischen Gegendemonstration auf, bei der 25 Menschen verletzt wurden.
Sowohl auf Seiten der Mehrheitsgesellschaft wie auf Seiten der protestierenden Studenten mahnten einige zur Besonnenheit, warnten davor, es auf einen offenen Machtkampf ankommen zu lassen. Doch die Scharfmacher ließen sich nicht beirren.
Anfang April 1968 setzten 4 radikalisierte Anhänger der APO 2 Frankfurter Kaufhäuser in Brand. 2 Tage später wurden sie gefasst, unter ihnen Andreas Bader und Gudrun Enslin. Wie sie später vor Gericht erklärten, wollten sie mit der Brandstiftung gegen die Gleichgültigkeit der Gesellschaft gegenüber dem Morden in Vietnam protestieren.
Unfähig, die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse realistisch zu bewerten und die eigene Rolle als Avantgarde maßlos und rücksichtslos überschätzend, ging eine Splittergruppe radikaler Studenten den ersten Schritt in den terroristischen Untergrund. Die ganz große Mehrheit der politisch aktiven Studenten jedoch war dazu nicht bereit. Über der Frage, wie weit sie selbst zur Macht und Anwendung von Gewalt legitimiert waren, zerbrach das Bündnis der Studentenbewegung. Die unterschiedlichen Fraktionen waren ohnehin nur durch einen gemeinsamen Gegner zusammengehalten worden. Die Niederlagen erfolgten nun Schlag um Schlag und zerstörten viele Hoffnungen.
Am 4. April 1968 wird der schwarze Bürgerrechtler und Friedensnobelpreisträger Martin Luther King in Memphis, USA, von einem weißen Rassisten ermordet.
Eine Woche später schießt ein aufgehetzter Arbeiter Rudi Dutschke nieder und verwundet ihn schwer.
Im Mai rufen in Frankreich die Gewerkschaften aus Solidarität mit rebellierenden Studenten zum Generalstreik auf, der das Land lahmlegt und zeitweise ins Chaos stürzt, dann aber mit einer Niederlage der Studenten endet.
Im Juni erliegt Robert Kennedy, der Bruder des früheren US-Präsidenten, einem Attentat.
Im August besetzen Einheiten aus 5 Warschauer Paktstaaten unter Einschluss der DDR die Tschechoslowakei und beenden den Prager Frühling.
Die Studentenbewegungen, hier wie andernorts, mussten erkennen, dass der Lauf der Geschichte sich nicht an Proklamationen orientiert und der Fortschritt, wie Günter Grass später sagte, eine Schnecke ist. An die Stelle der Auseinandersetzungen um politische Aktionen, vor allem um die Frage der Gewalt, an der die APO zerbrach, trat der Streit um die richtige Theorie.
Mit geradezu sektiererischem Eifer widmeten sich die Fraktionen der Auslegung politischer Kirchenväter, von Marx und Engels bis Kautsky, Bernstein und Marcuse. Je nach Standort belegten die großenteils dogmatisch ausgerichteten Gruppierungen Andersdenkende mit Ausdrücken wie
scheinrevolutionäre Chaoten,
kleinbürgerliche Privatisten,
autoritätsfixierte Traditionalisten
und politische Anhänger bürgerlicher Wahnvorstellungen von individueller Befreiung.
Die meisten dieser Gruppierungen, ob leninistisch, maoistisch, anarchistisch oder für die Einführung einer Räterepublik, gingen mehr oder weniger schnell in ihren theoretischen Glasperlenspielen auf und politisch unter. Reale Bedeutung für die Weiterentwicklung der Bundesrepublik erlangten vor allem die, welche sich, vorzugsweise in der SPD, auf den langen Marsch durch die Institutionen machten. Sie leisteten einen wesentlichen Beitrag dazu, dass Willy Brandt einen politischen Kurs einschlagen konnte unter dem Motto »Mehr Demokratie wagen«.
Dann war da noch jenes Grüppchen, das anfangs eher belächelt wurde und vielleicht die nachhaltigste Wirkung erzielte. Die Studentinnen, die Kinderläden einrichteten und es nicht länger hinnehmen wollten, dass nur über die Befreiung von Völkern und Klassen geredet wurde, nicht aber über die Gleichberechtigung der Frauen. Der Aktionsrat zur Befreiung der Frauen hatte erheblichen Anteil daran, dass die Frauenbewegung entstehen konnte und dass sich das Gesicht der Bundesrepublik, was die Rechte der Frauen angeht, stark verändert hat.
Und schließlich sind da die Grünen und Alternativen, die ihre Wurzeln ebenfalls in der Studentenbewegung haben, auch wenn diese, wie bei der Frauenbewegung, tiefer und weiter zurückreichen. Wenn heute auch parteipolitisch sehr konservativ eingestellte Bürger Initiativen gegen Planungen gründen und betreiben, weil sie den Wünschen der Bürger zuwiderlaufen, dann folgen sie dem Vorbild der Studenten. Vermutlich ohne es zu wissen oder zu wollen.